reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salolux. Wir treffen KuratorInnen und KünstlerInnen dort, wo sie gerade ausstellen. Mit uns entdeckt ihr zeitgenössische Kunst und außergewöhnliche Kunsträume in unserer Region. Werdet Teil von Galeriegesprächen, Ausstellungseröffnungen und Finissagen. Art Talk hört ihr überall dort, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu Art Talk Salolux, dem Podcast für Kunst und Kultur in unserer Großregion, in dem wir mit spannenden, kreativen Menschen sprechen. Mein Name ist Verena Feldbausch und heute habe ich eine ganz besondere Künstlerin zu Gast. Eine Frau, deren Lebensweg ebenso beeindruckend ist wie ihre Kunst, Mahbuba Maqsoodi. Sie ist Malerin, Autorin und eine Stimme zwischen Kulturen, denn sie baut mit ihrer Kunst wirklich Brücken. Sie ist geboren in Afghanistan und lebt heute in Deutschland. Ein breiteres Publikum, gerade hier in unserer Großregion, wurde auf Mahbuba Maqsoodi aufmerksam durch ein außergewöhnliches Projekt. Die Gestaltung der Kirchenfenster der Benediktinerabtei Tholey hier im Saarland. Das ist ein Ort, der Tradition, Spiritualität und zeitgenössische Kunst miteinander verbindet. Gleichzeitig zeigt sie aktuell ihre Werke in der Städtischen Galerie Neunkirchen in der Ausstellung Glaubhaft, wo ihr Mahbuba Maqsoodi künstlerisches Schaffen in all seinen Facetten erleben könnt. Wir sprechen heute über Kunst zwischen Religion und Identität, über Licht und Farbe, über menschliche Fragestellungen und spirituelle Themen und über einen Lebensweg, der geprägt ist von Umbrüchen und von kreativen und künstlerischen Neuanfängen. Wie immer findet ihr Abbildungen der hier besprochenen Werke in unserem Blog und den Link dahin gibt's in den Shownotes. Diese Folge von Art Talk Salolux wird gefördert durch das Ministerium für Bildung und Kultur des Saarlandes. Wir danken herzlich für die Unterstützung, die es ermöglicht, künstlerische Stimmen wie die von Mahbuba Maqsoodi hörbar zu machen und den kulturellen Dialog in unserer Region und darüber hinaus zu stärken. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Liebe Mahbuba Maqsoodi, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind.
Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich starte gern ganz offen. Wie geht es Ihnen mitten in der Ausstellung und in Ihren Projekten?
Ich fühle mich wohl und ganz zufrieden.
Schön. Sie haben einen außergewöhnlichen Lebensweg hinter sich, von Afghanistan nach Deutschland. Sie sind 1957 in Afghanistan geboren und haben dort persische Miniaturmalerei gelernt bei Ihrem zukünftigen Mann. War Kunst für Sie von Anfang an klar oder hat sich das mit der Zeit entwickelt? Wie waren Ihre künstlerischen Anfänge?
Ja, das ist, wie Sie erwähnt haben, ein sehr langer Weg. Und ich denke, von den ersten Schritten in der Miniaturmalerei in Herat über das Studium an der Kunstakademie in St. Petersburg als erste bewusste Begegnung mit europäischer Kunst und Kultur bis hin zu den Erfahrungen mit der Kunst in Deutschland haben all diese Stationen meinen Weg geprägt und mich zu dem geführt, was ich heute bin oder wie ich mich heute fühle. Aber doch, der Weg bleibt immer noch offen.
Schön, ja. In Afghanistan lag der Schwerpunkt zunächst auf persischer Miniaturmalerei. Dann kamen Sie und Ihr Mann durch Stipendien in die ehemalige Sowjetunion nach St. Petersburg. Dort haben Sie sich mit europäischer Kunst auseinandergesetzt und Ihr künstlerisches Handwerkszeug weiterentwickelt. Sie haben also unterschiedliche Techniken im Zeichnen und Malen ausprobiert. Und außerdem haben Sie dort Kunstkeramik studiert. Was ist Ihnen aus dieser Zeit noch sehr gut in Erinnerung?
Als ich nach St. Petersburg kam, ich habe ja, wie wir erwähnt haben, etwas ganz anderes erfahren, die Miniaturmalerei. Und in St. Petersburg bin ich ja erstes Mal bewusst mit der europäischen Kunst in Berührung gekommen. Das war ein neuer Anfang. Ich musste wirklich vieles, was die anderen, meine Kommilitonen, schon hinter sich hatten, musste ich erst selber erlernen. Und das heißt für mich viel Arbeit. Dadurch, dass ich so neugierig bin und liebe, was betrifft etwas Neuigkeiten, dann war ich ja bereit, alles, was möglich ist, zu lernen. Und in der Akademie, diese Touren waren fast 24 Stunden offen, ja. Und ich habe versucht, jeden Tag, jede Möglichkeit, in Auditorien, beim Malen, beim Zeichnen, in der Kunstgeschichte, in den Räumen des Museums, alleine im Etage ist ja, man sagt, 24 Kilometer. Und präsentiert wird dort von der Antike bis moderne Kunst. Das war ein Meer vor Möglichkeit und ich versuchte alles zu benutzen. Und dafür bin ich dankbar, weil als ich nach Deutschland kam, im Grunde genommen europäische Kunst und Kultur war mir in vielen Bereichen bekannt. Nun, hier in Deutschland habe ich etwas dazu entdeckt und versuchte mich zu vertiefen.
Da Sie nicht nach Afghanistan zurück konnten, sind Sie ja dann nach Deutschland gekommen und haben zunächst figurativ und abstrakt gearbeitet und schließlich das Malen auch auf Glas entdeckt. Mhm. Kann man das so sagen, ja? Wie hat dieser Weg Ihre künstlerische Perspektive geprägt?
Ich denke, alle Stationen, die in meinem Leben hinter mich waren, haben mich geprägt. Es war bewusst oder unbewusst, intuitiv. Und was betrifft Stoffglas, das hatte ich in der Akademie, in der Kunstgeschichte eine Berührung gehabt. Ich wusste schon, was für eine Bedeutung hatte Glas im Bezug der gotischen Architektur in früheren Mittelalter und auch später. Mein Mann und ich, wir waren beide freiberufliche Künstler. Ich sage, mit einem vollen Rucksack hier gekommen, auf einmal. Wir standen von einer Situation, dass niemand uns in dem Sinne, wie ich gedacht habe oder wie wir gedacht haben, gebraucht. Und dann war Anfang der Suche, dass ich etwas Neues entdecke. Trotzdem bei meiner künstlerischen Tätigkeiten bleibe. Und so kam ich zum Stoffglas.
Ja.
Das erste Strich auf Glas war für mich fast erschreckende Erfahrung, weil ich suchte die Fläche. Mhm. Weil Glas lässt das Licht durchzugehen. Und das war der interessante, nicht leichte, eigentlich schwere Anfang.
Das Neue auch. Ne?
Das Neue natürlich.
Genau. Wann haben Sie gemerkt, dass Kunst für Sie mehr als ein Ausdruck, vielleicht sogar eine Notwendigkeit ist?
Hm. Schon bei den ersten Begegnungen, wie eine Welle, die sich auf einen kleinen Parfümfläschchen brichte, hätte ich das Gefühl, das war schon in Herat, als ich in der 11. Klasse im Gymnasium war. Das war ein Zufall natürlich. Vieles zeigte sich mir vom Anfang an in Linien, die bereits Farbe tragen. Mhm. Nicht nur als Möglichkeit, sondern wie eine leise Bedrängnis. Eine innere Notwendigkeit, der ich mich kaum entziehen kann oder auch konnte. Mhm. Und das prägt mich weiter.
Ja. Arbeiten Sie eher intuitiv oder konzeptuell? Oder ist es eine Mischung von beiden?
Es ist eine sehr schöne Frage. Und ich denke, am meisten Künstler arbeiten eher intuitiv. Weil für mich bedeutet diese Intuition, diese Gefühlssache, es ist ja, Arbeiten mit Kunst ist ja keine wissenschaftliche Arbeit. Ja? Dadurch entsteht so ein Vertrauen durch diesen intuitiven Umgang. Was man gemeinhin als Bauchgefühl nennt, denke ich. Aber ich denke, das ist ja komplette innere Wahrnehmung, die den ersten Impuls auslöst und lenkt. Mhm. Aber im Bereich der Kunst und Architektur, weil das ist ja ein ganz großes Projekt, nicht als Einzelbilder oder ein Triptych, Da denke ich, dieses Konzept braucht man auch. Das heißt, ja, es ist eine Mischung von intuitiver und konzeptioneller Kunst. Der Raum selbst beginnt zu sprechen und bei seinem eigenen Einfluss aus und verlangt nach Aufmerksamkeit. In ihm suche ich nicht nur Form und Struktur im Raum, sondern etwas, das darüber hinausgeht. Die feine Harmonie, die Atmosphäre, die alles verbindet. Alles. Und den ganzen seinen eigenen Einklang verlangt. So wie vorher Sie gesagt haben, manchmal ist eine Mischung.
Ja. Eines Ihrer bekanntesten Werke sind die Kirchenfenster in der Benediktinerabtei St. Mauritius in Tholey. Ein Projekt, das viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Wie kam es überhaupt zu diesem Auftrag? Das ist ja kein alltägliches Projekt.
Ja, es handelte sich um einen europaweiten Kunstwettbewerb. Und ich bin dazu eingeladen worden.
Ah. Ja. Erinnern Sie sich noch an den Moment, als Sie gefragt wurden? Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Es war ja nicht meine erste Arbeit im sakralen Raum. Davor habe ich auch einige Werke im Stil der Malerei des 19. Jahrhunderts gemacht. Mit meinem Mann, aber auch allein. Der Unterschied war, dass ich in diesem Fall in meiner eigenen Sprache entwarf und mich somit von der Malerei der Vergangenheit verabschiedet.
Ja,
ja. Yeah. Meine Gedanken war, es zu gewinnen.
Schön.
Und ich erinnere mich, als ich einen Tag mit der Malerei unter dem Arm Richtung Realisierung zur Werkstatt von Van Dreck ging in München, dachte ich, diese Werke werden ein Teil des historischen Ortes sein, die über 1300 Jahre alt ist. Ich war glücklich, gleichzeitig demütig, mit einem großen Verantwortungsgefühl.
Das glaube ich, ja. Kirchenfenster haben eine lange Tradition. Ihre Arbeit lebt von dem Zusammenspiel von Licht und Farbe. Was war Ihre Idee am Anfang für diese Fenster?
Für diese Fenster in Tholey. Die Idee war wie überall, wenn ich im Raum arbeite, dass ich ein Teil mit meiner Werke, ein Teil des Raumes werde. Das heißt für mich Harmonie und das heißt ja auch die Geschichte. Und als ich dort war, ganz am Anfang, bevor ich angefangen habe zu entwerfen, ich habe dieses Gefühl im Raum gehabt, hier muss ich etwas ermöglichen, dass das Spirituelle einen Eingang zu das tagtägliche Leben hat. Weil ich betrachte nicht, dass Religion und sakrale Räume müssen vom Menschen getrennt bleiben. Weil ich denke, wenn sowas passiert, dann hat es überhaupt das Kern der Botschaft verloren. Ich versuchte in dem Sinne verstehen, was hier bedeutet die Geschichte, was ist hier die Thematik und wie verbinde ich diese Thematik zeitgemäß. Beispiel, Thema Adam und Eva ist eine uralte Thema in alle drei monotheistischen Glauben und das war eine von den Werken. Ich konnte ja nicht wie früher diese Themen interpretieren, weil ich davon überzeugt bin, dass die Position der Mann und Frau vom Gott gleich geschaffen ist. Der Rest ist von der Menschheit gemacht. Also gleiche Rechte, gleiche Verantwortung. Und so ist das gesamte Zyklus später auch entstanden.
Ah ja, sehr schön, sehr interessant, ja. Welche Rolle spielt Licht für Sie dabei? Also nicht nur technisch, sondern auch emotional.
Ja, ich denke, Licht hat eine grundlegende der Existenz. Also wir können ja ohne Licht nichts haben. Und es ist auch ein ständiger Begleitprozess des Schaffens. Weil durch das Licht kann auch etwas Unverwechselbares in der Ausdruck des Kunstwerks entstehen, in der Musik, in der Malerei. Und das heißt, es ist sehr individuell. Und durch diese Individualität, der Umgang mit dem Licht, schafft man auch einen emotionalen Ausdruck. Und dadurch entsteht natürlich auch emotionale Wahrnehmung des Bildes in der Wahrnehmung des Betrachters.
Ja.
Und ich hoffe natürlich, dass meine Werke in dem Sinne auch Menschen berühren.
Ja. Gab es religiöse oder spirituelle Aspekte, die Sie persönlich besonders berührt haben in dieser Arbeit?
Es ist ja so, alles, was ich mache in der Kunst, ob im Bereich Kunst und Architektur ist oder einzelne Bilder. Spiritualität spielt eine ganz zentrale Rolle bei meiner Arbeit. Und wenn die Werke entstehen für einen sakralen Raum, diese sakralen Räume, nicht alle, aber am meisten haben auch diese Wahrnehmung der Spiritualität. So, und dadurch beeinflusst nochmal sozusagen zusätzlich das, was ich in dem Sinne ausdrücke. Und unabhängig von der Thematik.
Jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage. Sie sagen ja, das ist ja nicht der erste sakrale Bau, also die Fenster des ersten sakralen Baus, die Sie gestaltet haben. Können Sie ein kleines bisschen erzählen, wie das anfing und wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, Fenster für Kirchen auch zu gestalten?
Es ist eine wirklich sehr richtige, gute Frage. Wie gesagt, ich habe ja meinen Weg gesucht und dann kam zu Stoffglas und dann arbeitete ich mit einer Firma in München, die auch jahrelange Erfahrungen im Bezug Kunst und Architektur hatten. Und so entstand eigentlich da diese Zusammenarbeit im Sinne der Entwurfstil des 19. Jahrhunderts, weil wir, ich sage immer wir, mein Mann und ich, in St. Petersburg studierten. Und diese 19. Jahrhundertmalerei ist eine ungefähr vergangene Zeit in Europa, aber in Amerika, man redet von allen dort. Also man hat ja komplett moderne Kunst und auch 19. Jahrhundertmalerei. Und dadurch kamen wir zu Aufträge, ich sage hier wirklich Aufträge im Stil des 19. Jahrhundertmalerei. Und entstand mehrere Projekte wie in Nashville, Tennessee, in Roanoke, auch ungefähr in diesem Art und Weise, zwei Decke für Capitol in der Stadt Albany, also New York, private Häuser und. Also das Projekt in Tholey war nicht meine erste Erfahrung, wie ich vorher gesagt habe, nur dieses Mal war meine eigene Sprache, die ich dafür jahrelang gearbeitet habe.
Ja, okay, super. Da haben wir das auch nochmal geklärt, genau. Was mich auch noch interessiert, wie haben die Mönche und oder die Gemeinde auf ihre Entwürfe reagiert? Gab es Diskussionen oder war direkt Vertrauen da?
Als die Entscheidung der Jury veröffentlicht wurde, es gab zwischen mir und Konvents also überhaupt keine Diskussion. Entstand eine tiefe, tiefe Vertrauen.
Ah, schön.
Und das sich hat auch nach der Einweihung in der Gemeinde deutlich widerspiegelt.
Schön, also ist gut angenommen
Genau,
worden, ja.
ja. Also nach der Einweihung
Sehr schön.
betone ich
Sehr
das.
schön, sehr schön, sehr schön, ja.
Ja.
In der Abtei Tholey sind ja auch Fenster, die von dem sehr bekannten Künstler Gerhard Richter gestaltet sind. Wie ist es, zusammen mit einem solchen Ausnahmekünstler die Fenster einer Abtei zu gestalten, also nebeneinander? Sie haben ja nicht zusammengestaltet. Hat dieses Projekt irgendwas mit Ihnen persönlich auch gemacht?
Ja, ich denke, jedes Projekt macht etwas Persönliches. Sogar auch jede Kunstgespräche, Lesungen. Zum Beispiel gestern hier in diesem wunderbaren Raum. Erstes Mal habe ich nach mehreren Lesungen in unterschiedlichen Zusammenhängen in einem Raum, wo meine Bilder rumherum hängen. Das war wieder komplett neue Wahrnehmung. Und so war auch mit dem Projekt in Tolai. Aber ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch und jeder Künstler unabhängig von seiner Bekanntheit seine eigene Rolle trägt und eine unverwechselbare Position in der Welt einnimmt oder einnehmen kann. Mhm. Was die Erfahrung betrifft, hat sie mein menschliches Verständnis in vielerlei Hinsicht übertroffen. Mhm. Das Gute zeigte sich für mich im Ergebnis, in einer Harmonie, in der sich alle Bilder im Raum gegenseitig ergänzen.
Ja, sehr schön. Ja. Kann man sagen, dass diese Arbeit auch ein kultureller Brückenschlag ist zwischen Ihrer Herkunft und dem europäischen Kirchenraum?
Ich denke, ja. Wir haben bis jetzt darüber gesprochen, dass viele Stationen meines Lebens haben mich geprägt. Und über alle diese Stationen, von Afghanistan bis Sowjetunion und dann hier, trotz aller Unterschiede habe ich immer etwas Gemeinsames entdeckt. Und das ist auch, was ich mit meiner Arbeit ausdrücken kann. Ja, wir sind unterschiedlich, aber wir haben etwas Gemeinsames. Und ich denke, die Kunst konnte und kann auch nicht die Welt retten. Das ist auch nicht die Aufgabe von Kunst, sondern etwas zu sagen, ist die Aufgabe von den Künstlern. Und wenn ich mit meinen Werken, ob das jetzt in sakralen Räumen sind oder so wie hier in der Ausstellung, die Menschen, von deren feste Position ein wenig, sogar ein Millimeter, loslasse, dann ist ja wunderbar.
Ja, das ist sehr gut beschrieben. Danke. Jetzt kommen wir zu der Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkirchen, wo wir auch das Interview hier machen. Neben diesem großen sakralen Projekt zeigen Sie aktuell Ihre Arbeiten in der Städtischen Galerie Neunkirchen in der Ausstellung Glaubhaft. Und hier finden wir auch eine Anzahl von Zeichnungen und Skizzen zu den Kirchenfenstern in Tholey. Was erwartet die BesucherInnen in Ihrer Ausstellung?
Ja, es ist ja so, ich bin durch die Öffentlichkeit arbeiten eher bekannt für Kunst- und Architekturwerke. Und jetzt kommen wir zu dieser Ausstellung. Die Besucher werden vielleicht auf einmal etwas sehen, was eigentlich damit nichts zu tun hat. Das ist eine Seite. Mein Ziel ist in dieser Ausstellung. Zweite ist, dass die Werke, die am Ende ins Glas umgesetzt werden, haben hinter sich eine intensive Arbeit, Schritte, die vielen nicht bekannt ist. Es sind mehrere Studienzeichnungen, es sind Malereien, dass die am Ende ins Stoffglas oder in eine andere Stoff umgesetzt werden können. Das wollte ich eigentlich zeigen, weil streng genommen sind sie bereits eigenständige abgeschlossene Werke, die in ein anderes Material überführt werden.
Ja, das stimmt. Also man sieht hier auf der Empore Skizzen, Bleistiftskizzen wahrscheinlich. Oder also das Thema sind ja dann die Fenster in Tholey oder die Vorarbeiten für die Fenster in Tholey. Und hier sieht man ja auch Acryl, auch wie das Skizzen oder Ausschnitte eigentlich, oder?
Es ist ja so, dass hier aus der Tholey-Zyklus habe ich nur ein einziges Werk, Gut und Böse. Der sogenannte Satanisturz präsentiert. Mhm. Sie sehen daneben diese 1:10-Format, so wie in Tolai am Ende sozusagen ins Glas umgesetzt wurde. Aber ja, ich habe hier das Gesamte mit 40 Bildern auseinander getrennt, in eine neue Komposition daneben präsentiert. Mhm. Damit wollte ich sagen, meine Werke können auch unabhängig vom Raum funktionieren. Jeder Teil ist wie ein Bild.
Ja, genau. Ja, das ist sehr interessant. Das muss man sich wirklich anschauen.
Und jetzt können Sie vorstellen, alleine für diese Arbeit gibt es von mir ausgewählte 63 Studienzeichnungen. Hier sind 40 präsentiert und wir haben in Tolai 29 mhm. Bilder. Also ich sage Ihnen, über 350 Studienzeichnungen und Bilder, Bilder, Bilder. Also da gibt es eine Möglichkeit, weitere Präsentationen im Sinne der Bilder.
Gibt es einen roten Faden oder ein zentrales Thema, das sich durch die Werke zieht, die wir hier sehen in Neunkirchen?
Ja, ich bin eine Künstlerin, die nicht dekorativ arbeitet, weil ich trage in mich, gewollt oder nicht gewollt, bewusst oder nicht bewusst, vieles. Und die Quelle meiner Inspirationen sind das tagtägliche Geschehen ist mit Menschen, mit Natur, mit deren Sorgen, mit deren fröhliche Empfindungen und so weiter. Und so drücke ich das auch in meiner Arbeit aus. Und daher sind die Menschen, die wirklich die sogenannte rote Faden, die durch alle Arbeiten sichtbar sind. Damit möchte ich auch sagen, dass wir Menschen sind ein Teil vom Gesamten. Aber dadurch, dass Menschen eine besondere schöpferische Fähigkeit haben, entsprechend haben die Verantwortung. Klein oder groß. In der Familie oder in der Gesellschaft oder in das Geschehen in der Welt. Also Menschen sind die wichtige Position in meiner Arbeit.
Ja, im Mittelpunkt steht der Mensch, ja. In Ihren Arbeiten geht es oft um Identität, Aufbruch und Zugehörigkeit. Wie spiegeln sich diese Themen konkret in der Ausstellung wider?
Dadurch, dass ich vieles erleben konnte, Afghanistan, ein Land, die teilweise vielleicht befindet sich in so archaische Wahrnehmungen, teilweise. Dann wieder hat man dort Kopien von modernem Umgang mit der Welt. Dann Russland oder Sowjetunion, ein anderes System, komplett andere Wahrnehmungen, die wir Menschen im Außen haben. Aber ich habe dort ja circa 14 Jahre gelebt und diese Gesellschaft in allen oder in vielen, das heißt zu sagen, in vielen Bereichen entdeckt, dann komme ich hier. Ja, am Ende, wie ich vorher gesagt habe, ich sehe alles in einer komplexen Verbindung. Mhm. So wie man die Erde von oben geschaut, das ist wunderbar und sieht man die Grenze nicht, vielleicht die Unterschiede. Und so sehe ich auch diese Unterschiede, die als Bereicherung, als Reichtum für uns betrachte. So, und auch suche ich meine Identität wirklich drin, mhm. in das Gemeinsame, das wir Menschen haben und uns ausmacht. Und die Unterschiede ist einfach schön. Ich bin ja Malerin. Wie langweilig wäre, wenn alle gleich wären.
Das stimmt. Ja. Da haben Sie total recht. Arbeiten Sie hier mit neuen Techniken und Motiven?
Ich suche ja immer neue. Durch die neue Situation ergibt sich auch immer wieder etwas Neues. Ja? Obwohl ich ja viel mit Farbe beschäftigt bin und eigentlich ich sehe alles in Farbe, manchmal kommen auch neue Techniken, Beispiel, wie ich arbeite. Wenn das Stoff von meinem Werk Glas ist, nicht durchgeht, aber Licht ist sehr wichtig. In dem Fall zum Beispiel nehme ich dann Spiegel. Mhm. Also es kommen immer wieder neue Techniken und ich hoffe, wie ich mit dem Glas umgehe, werde ich auch initiieren, dass meine Künstlerkolleginnen und Kollegen auch das Glas für ihre Kunst entdecken können.
Ja, als neuer Untergrund, genau, oder als alternativer Untergrund. Wie unterscheidet sich Ihre freie künstlerische Arbeit von einem Auftragswerk wie den Kirchenfenstern in Tholey zum Beispiel?
Also, ich sehe keine Trennung. Mhm. Weil, wie gesagt, ich gehe mit sogenannten biblischen Erzählungen auch nicht so, wie vielleicht in der christlichen Ikonografie bekannt ist. Ich lose mich davon komplett aus. Ja? Das können Sie in Tholey sehen, das können Sie in Kam und so weiter. Ja, was... Das, die einzige Beschränkung für mich im Auftrag ist diese technische Beschränkung. Zum Beispiel Format des Fensters. Es ist so, wie es ist. Also ich muss mich innerhalb des Formates bewegen. Dann natürlich Raum, Atmosphäre des Raumes, das auch beeinflusst, wie ich dann mein Konzept in dem Sinne als Farbe sehe. Das sind so ungefähr zwei Beschränkungen. Mhm. Was betrifft die Interpretation, da habe ich genauso wie Einzelbilder meine hundertprozentige Freiheit.
Ja. Gibt es ein Werk in der Ausstellung, das Ihnen besonders am Herzen liegt?
Oft schwer zu sagen, wenn ich so genau schaue, ich denke, ein Bild, das auch nicht groß ist, heißt, die Einzelnen gehen ihren Weg.
Sollen wir da mal hingehen kurz?
Können wir hingehen, ja.
Welche Bedeutung hat dieses Werk für Sie?
Ja, das ist ein weiterer Schritt gewesen, die Entstehung dieser abstrakten Figuren, die mal ja, gegenständlich sind und wiederum nicht. Und dieses Thema, dass die Einzelnen gehen ihren Weg, beschäftigt mich. Ich habe vorher gesagt, drei Kulturen, drei unterschiedliche Positionen von der politischen, von dem System, von Religion. Aber ich habe immer wieder das Gleiche entdeckt, dass Menschen gehen zusammen alle in eine Richtung. Es gibt nur einige, die denken, oh, ich muss hier selber überlegen und die Verantwortung übernehmen. Das ist, was ich wirklich als Betrachterin beobachtete.
Ja, naja, schön.
Und vielleicht, das sehen Sie weiter in vielen Bildern.
Ja,
das ist das ich wie ein Anfang gewesen.
Ja, okay. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch ein Foto von dem Bild machen und in die Shownotes stellen, damit die Zuhörerinnen dann auch wissen, um welches Bild es sich handelt.
Ja, Sie können das hier sehen, das ist 2008.
Ja.
Und sehen Sie, das habe ich dann dort wiederholt. Aber nicht das Gleiche im Sinne jetzt die Umsetzung auf Glas. Und muss ich auch sagen, jetzt in diesem Art, weil das Licht sehr stabil ist durch diese LED. Mhm. Anders kann ich hier nicht präsentieren. Mhm. Wissen Sie, wenn ich das befreie von diesem statischen Licht, es ist ganz anders. Ja. Also es gibt auch mir selber so die Freude, die Hoffnung. Mhm. Geh doch deinen Weg. Sehen Sie, alle wieder laufen, aber einer dreht sich mal so und dann komplett anderes. Die eine ist in Überlegung. So sehe ich den Menschen.
Ja, das Bild heißt Der Weg und ist von 2012.
Ja. Genau, 2008 ist so eine kleine Leinwand entstanden. Und erst, dass ich dann nachher probiert habe auf Glas, war das Bild.
Schön. Sie sind nicht nur bildende Künstlerin, sondern auch Autorin und Frauenrechtlerin. Hm. 2017 haben Sie Ihre Autobiografie veröffentlicht mit dem Titel Der Tropfen weiß nichts vom Meer. Wie ergänzen sich Schreiben und Malen für Sie?
Ja, das war auch für mich eine neue Erfahrung. Aber wie gesagt, ich sehe doch alles in Farben. Die Idee entstand, dass ich das, was ich erleben musste, durfte, jetzt in kleine Bilder nicht malen, sondern schreiben. In dem Sinne, dass ich mit meinen Worten das Malen den Leserinnen und Lesern überlasse. Sie sollen selber malen. Interessant. Ich bekomme viele Rückmeldungen und können Sie vorstellen, dass diese Rückmeldungen, die Wahrnehmung von den Menschen, die ich bekomme, fließen wieder ein in meine Malerei. Also eine ergänzt den anderen oder das beeinflusst mich sehr wieder.
Mhm. Ja, das stimmt. Also wenn man was liest, dann entstehen Bilder. Mhm. Im Inneren. Und das ist ja interessant, dass Sie das dann nochmal aufnehmen. Ja.
Ja.
Schön. Ihre Kunstwerke erzählen ja sehr oft persönliche Geschichten. Wie viel von Ihnen selbst steckt da drin?
Ja, wir alle haben eine persönliche Geschichte. Und diese persönliche Geschichte basiert sich in das Geschehnis im Leben mit Vertrauen, mit Liebe, mit Hoffnung, auch mit dem Verlust. Das sind Themen, die nicht nur ich erleben musste oder erlebe, alle wir. Und ob man will oder nicht, es reflektiert sich in unsere tagtäglichen Tätigkeiten, aber als Maler natürlich auch in den Bildern. Ja, das ist irgendwie normal für mich, ja. Mhm. Und damit natürlich auch entsteht die Verbindung zwischen das Bild und Betrachter, weil wenn das der Fall ist, wenn ich diese Faden ausdrücken konnte, dann konnte auch diese Verbindung entstehen. Und damit ist auch das Ende des Bildes. Ja? Ich sage nicht, dass ich das Bild zu Ende male, sondern das Ende der Malerei entsteht in der Wahrnehmung die oder der Person, die vor dem Bild ist.
Ja. Mhm. Welche Rolle spielt Ihre Herkunft heute noch in der Kunst?
Ja, vieles. Ich denke, in meiner Herkunft, wir hatten viele so Gedanken, die auch heute mich begleiten. Ja? Beispiel. Voller Respekt miteinander umzugehen, in der Erziehung, in der Familie eher, sage ich, die Offenheit, neugierig zu sein für das, was die anderen Menschen machen. So bin ich erzogen. Und vielleicht, dass es nicht bei allen, die in Afghanistan geboren sind, aber mindestens bei mir. Und das weiterhin in meine Werke präsent sind. Mhm. Ja. Mhm. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass Künstler sind frei und ich habe schon längst solche Begrenzungen überschritten.
Mhm. Ganz kurz noch mal eine Frage zu Ihrer Herkunft. Sie sind, wie schon gesagt, in Afghanistan geboren und in Ihrer Familie gibt es 7 Mädchen. Also Ihr Vater und Ihre Mutter haben 7 Töchter. Können Sie darüber noch was sagen? Weil ich meine, das ist ja schon eine besondere Situation gewesen auch.
Auf jeden Fall. Doch auch immer wieder, wenn ich bei der Lesung diesen Satz ausspreche, dass ich in eine Familie hineingeboren bin, dass wir 7 Schwestern waren, ich sehe schon, oh, also hier ist sogar auch nicht so, also klar wahrzunehmen. Afghanistan war so und auch jetzt ist so. Das Schöne ist, in unserer Familie, das war nie ein Thema, besonders von Seite meines Vaters. Mhm. Mutter vielleicht hat ein paar Mal, habe ich von ihr gehört, dass sie auch andere Wünsche hatte. Aber warum mein Vater? Darüber habe ich mit ihm leider, als er noch auch im Leben war, keine Chance gehabt. Oder habe ich die Situation nicht so wahrgenommen oder damit mich nicht so tief beschäftigt? Ich denke, er war ein wirklich, wirklich gläubiger Mensch. Er hat also als Muslim an Gott geglaubt. Und wenn man so glaubt, ob Mann oder Frau, sind alle sozusagen von Gott uns geschenkt. Mhm. Dass die weniger Rechte oder mehr Rechte haben, das sind ja Ereignisse, das durch die Geschichte vor allem von Männern geschaffen wurde.
Ja.
Deswegen hat die Frau in keine monotheistische Religionen die gleiche Position wie ein Mann. Mein Vater hat das anders interpretiert und auch in der Familie überhaupt keinen Raum freigelassen, darüber zu diskutieren. Mhm. Das war kein Thema. Mhm. Und wenn man so überzeugt ist, die anderen außerhalb der Familie, im Dorf oder in der Stadt, haben nie ihm so eine Frage gestellt, mhm. weil er so überzeugt war und das hat er ausgestrahlt. Und so bin ich auch erzogen, weil sie vorher gesagt haben, dass ich vielleicht auch als Aktivistin, also ich betrachte mich ja wirklich nicht so in dem Sinne, wie man es wahrnimmt, als Aktivistin, sondern oder Feministin. Ich sehe schon wirklich, dass die Welt besteht aus der beiden Geschlechter. Und die beiden haben zusammen die Verantwortung, das Leben zu gestalten. Und haben unterschiedliche ja, Charaktere, also auch als Geschlecht, aber das heißt nicht, dass die Rechte beschränkt wird. Mhm. Ja? Mhm. Und so ist meine Einstellung und in Afghanistan genauso. Und ich denke, in Europa konnten wir auch nicht die Rechte der Frauen so ungefähr jetzt gleich haben wie bei Männern, wenn die Männer nicht mitgewirkt hätten.
Ja.
Erstellen Sie sich ja die 60er Jahre und 70er Jahre. Genau ist auch in Afghanistan. Wir reden immer über die Frauen. Mhm. Ich sage, wo sind die Männer?
Ja.
Weil eigentlich die sind die Täter. Mhm. Also dann muss man auch diese Themen mit Männern auch diskutieren und dass denen bewusst ist, was ist ihre Rolle? Und natürlich die Frauen auch, dass sie sich nicht immer als untergeordnete Person sehen, sondern bewusst damit umgehen, bewusst. Mhm. Das ist mein Wunsch und ich denke, auch sogar in sakralen Räumen entsteht dieses Thema, soweit es geht, als gleichberechtigte Mann und Frau mit dem Bewusstsein, was betrifft Rechte und Verantwortung.
Ja, dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich Ihnen die Frage stellen soll, weil eigentlich macht es gar nicht so viel Sinn, aber ich frage trotzdem, wenn Sie auf Ihren Weg schauen, von Afghanistan bis heute, was hat Sie künstlerisch am meisten geprägt? Kann man das sagen?
Sie haben selber schon gemerkt, dass in vielen Fragen war schon diese Antwort drin, aber vielleicht eine aus Afghanistan. Weil diese ersten Schritte für ein Kind bis 8 Jahre alt, auch für mich, sehr prägend gewesen sind. In Frage der künstlerischen Betrachtung, Afghanistan hat eine zauberhafte, archaische Natur und Landschaft. Und die ist von prächtigen Farben, mit vollem Kontrast und Harmonie beherrscht. Und das hat mich beeinflusst bis heute.
Ah ja, schön, danke. Woran arbeiten Sie aktuell und was sind Ihre nächsten Projekte?
Aktuell arbeite ich an der Teilnahme einer Gruppenausstellung, die im September stattfindet in Köln. Mhm. Das geht auch über die Grenze. Bleiben wir in der Grenze oder nicht? Es ist eine sehr tiefe Auseinandersetzung in dieser Ausstellung. Ich werde dort mit einer Installation präsent sein, in einem Raum. Und dann entsteht nächstes Jahr eine Ausstellung im Museum für moderne Glas in Linich, mhm. Einzelausstellung. Da bin ich auch beschäftigt, was ich noch zu dem, was ich habe, noch präsentieren kann. Und dann, es geht ja Gespräche, könnte auch in Tianjin, in China, eine Ausstellung entstehen, könnte. Mhm. Und was betrifft Projekte, ja, es ist ein wunderbares Projekt, gerade in der Realisierung ist, für die Franziskanerinnenkloster in Reutte.
Ah ja.
Diese heißt Räume der Stille, wird für alle da sein, unabhängig von der Glaube, Nationalität und. Und ich habe diesen Werke die Namen Lebenslinien genannt. Mhm. Damit möchte ich die Geschichte dieser Kloster, die vor einige hundert Jahre gegründet wurde, bis heute eine Verbindung schaffen und auch in der Zukunft. Mhm. Mit Freude sind alle dabei. Und wird nächstes Jahr die Einweihung stattfinden.
Schön, sehr schönes Projekt. Was wünschen Sie sich, dass die Menschen aus Ihrer Kunst mitnehmen, sowohl jetzt hier in der Neunkircher-Ausstellung, aber auch allgemein,
wenn Sie Ihre Werke betrachten?
Wenn ich durch meine Arbeiten einen Gedankenanstoß auslösen kann, dann wäre ich glücklich und in dem Sinne, das ist auch mein Wunsch.
Sehr schön. Vielen Dank, liebe Mapua Maksodi, für das schöne Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wenn ihr mehr über die Kunst von Mapua Maksodi erfahren möchtet, lohnt sich ein Besuch der Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkirchen und natürlich auch ein Blick in die Benediktinerabtei Tholey, um die beeindruckenden Fenster live zu erleben. In den Shownotes findet ihr wie immer den Link zu meinem Blog, auf dem ihr Fotos der besprochenen Werke seht und natürlich auch Links zu den Orten, an denen ihr die Kunst von Mapua Maksodi sehen könnt. Das war Art Talk Salolux. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und teilt ihn gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald, eure Verena Feldbausch.
Dir hat Art Talk gefallen? Dann hinterlasse 5 Sterne und empfehle uns deinen FreundInnen. Mehr Infos zu dem Podcast findest du in den Shownotes und in unserem Blog. Sei wieder dabei, wenn es heißt, wir reden über Kunst bei Art Talk, dem Kunstpodcast aus Salo Lux.